My name's Mackenzie, and I started a GoFundMe for the adoptive mother of a nonverbal autistic child. The mother had lost her job because she wasn't able to find adequate care for this autistic child. So she really needed some help with living expenses, paying some back bills. So I launched a GoFundMe to help support them during this crisis. And we raised about $10,000 within just a couple of months. I think that the surprising thing was by telling a clear story and just like really being very clear about what we needed, we had some really generous donations from people who were really moved by the situation that this family was struggling with.
GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This podcast is supported by GoFundMe.
Hallöchen, Michael.
Hallöchen, Sebastian.
Und Hallöchen an alle da draußen, die uns jetzt zuhören bei unserem gemütlichen Sonntagstalk heute. Hast du in alter, in ursprünglicher Coffee Cake and Game Tradition zufällig, wir haben es vorher nicht abgesprochen, irgendwas dabei? Irgendwas Kuchenmäßiges, irgendwas, das in unserem sehr breit gefassten Spektrum an Möglichkeiten als Kuchen durchgeht.
Kuchen finde ich halt immer schwierig. Kuchen kann ja alles Mögliche sein, aber Kaffee ist an recht ziemlich simpel. Und ja, ich habe einen Kaffee vor mir stehen mit Hafermilch. Also das habe ich erfüllt. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob du das erfüllt hast.
Also ich habe tatsächlich heute ein bisschen was dabei. Ich habe mir nämlich, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich habe vor kurzem Rootbier für mich entdeckt. Hast du sowas mal probiert?
Nein, ich bin absolut kein Bierfan. Also Bier dürfte auch in unserem Namen gar nicht auftauchen, sonst wäre ich weg.
Nee, das ist auch gar kein Bier. Das heißt nur so. Das ist auch unalkoholisch oder so. Es ist mega weird. Ne? Wenn ich dir jetzt beschreibe, wie das schmeckt, wird es dir wahrscheinlich zu Recht die Zehennägel aufstellen. Und es klingt auch mega widerlich. Aber es hat was. Ne? Das ist so, kennst du das, wenn irgendwas irgendwie eklig ist, aber irgendwie auch ziemlich geil gleichzeitig? Das ist für mich Rootbier.
Das habe ich mit Sellerie so ein bisschen oder mit Zwiebelschmalz. Es klingt auch erstmal nicht lecker, aber eigentlich hat es doch seine Würze.
Rootbier ist nämlich im Grunde ein, wie nennt man das, so eine Soda, ne, so ein koffeinhaltiges, ich weiß gar nicht, ob es koffeinhaltiges, aber kohlensäurehaltiges Erfrischungsgetränk, und das schmeckt einfach voll nach Mundwasser. Das schmeckt wie so morgens nach dem Zähneputzen Mundwasser mit Kohlensäure. Das ist im Grunde Rootbier.
Soll man damit gurgeln?
Ich glaube nicht. Ich glaube, die Kohlensäure ist ein Anzeichen dafür, dass man das nicht machen sollte. Aber ansonsten ist auch nicht sehr viel mehr drin, ne? Wasser, Zucker, Kohlensäure und Farbstoffe. Das ist im Grunde Rootbier. Und irgendwie ist es geil. Also das ist sowas, weißt du, das trinke ich einmal die Woche oder sowas, wenn überhaupt. Und dann mal wieder monatelang nicht. Aber ab und zu finde ich das schon sehr lecker. Und jetzt habe ich mir vor kurzem mal irgendwie 4 Dosen davon gekauft. Und die habe ich jetzt über den letzten Monat hinweg so getrunken. Und das ist jetzt die letzte gerade.
Das freut mich auf jeden Fall für dich, dass du so eine lebensentscheidende Veränderung vollzogen hast. Meine ist vielleicht ein Ticken bodenständiger. Ich trinke jetzt ab sofort eigentlich weniger Kaffee, sondern eher schwarzen Tee mit Milch, weil ich danach nicht so so voll drauf bin, ne? Und ausnahmsweise also heute habe ich wieder einen Kaffee dabei, aber mehr habe ich in diesem Spektrum oder in diesem Bereich zu meinem Leben nicht zu erzählen. Aber schön, dass wir uns darüber ausgetauscht haben. Du Rootbier-Trinker, was auch so ein bisschen wie Mundwasser ist. Aber schwarzer Tee ist etwa so wie schwarzer Tee.
Sehr gut. Ich habe auch noch einen Energy-Drink, habe ich hier tatsächlich auch noch stehen. Aber der ist für später. Wir haben ja heute noch mehr Aufnahmen geplant als die, die ihr jetzt gerade hört an unserem Aufnahmetag. Deswegen brauche ich Koffein nachher.
Frage, ist das von Holy? Ich möchte nur wissen, ist es von Holy, der Energy Drink?
Es ist von Holy. Es wovon ist die Silvester-Edition.
Wovon
ja,
sonst?
Genau. Ja, dadurch, dass die ja meinen Hauptkanal sponsern aktuell, bin ich halt so zugebombt mit Holy Energy Drinks. Die müssen weg, hilft ja nichts. Nee, aber ich finde auch, also die haben schon geile Sorten auch.
Du bist wie dieser Bane, weißt du, wie Bane aus Batman, der diese Tanks hinten auf dem Rücken hat, und bei dir ist da Holy drin.
Ja, genau, das stimmt. Genau. Was hast du denn heute an Themen mitgebracht für unseren gemütlichen freien Sonntagstalk, in dem wir heute mal nicht nur über ein Spiel sprechen, sondern über viele und vielleicht auch ganz andere Sachen?
Das werden wir rausfinden. Ne? Also Also was bringe ich Neues mit? Ja, das Jahr hat neu angefangen und ich überlege immer noch, bis wann man Leuten noch in die E-Mails schreiben muss, frohes Neues. Und unser Thumbnail-Designer meinte, das kann man jetzt noch bis zum 15. machen, danach braucht man es nicht mehr zu machen. Ich werde dir Bericht erstatten, ob dann jemand darauf unhöflich, also ob er mich als unhöflich empfunden hat, dass ich das nicht mehr geschrieben habe. Ja, neues Jahr, neues Glück, neues Kapitel. Ich bin Mensch, der in Kapiteln denkt. Da kommt mir Silvester immer ganz recht. Ja, und ich bin total euphorisch und freue mich auf Arbeiten und hatte Urlaub und deswegen hatte ich jetzt auch wieder Energie. Und ich bin gespannt, ob ich es im März immer noch habe. Aber ich möchte dieses Jahr auf jeden Fall mal mehr Urlaub nehmen und nicht immer merken, okay, ich sollte Urlaub nehmen, wenn ich auf dem Zahnfleisch krieche. Ja, ich komme wieder in meinen Trott rein und ich habe Animes für mich entdeckt. Das kann ich jetzt schon mal so vorweggeben. Und ich werde heute mit vielem Kram über dich sprechen, aber Animes und du hast irgendein Rezo-Thema mitgebracht.
Genau, unter anderem und viel anderes. Ich fand das ganz witzig mit deinem, du weißt nicht, wie lange man noch gutes neues Jahr wünscht, weil ich finde so gesellschaftliche Normen immer so super anstrengend. Ich weiß immer überhaupt nicht, was angemessen ist und was man wie, wann, wo schreibt und was Leute erwarten. Finde ich furchtbar anstrengend. Ich lasse das meistens immer komplett. Ich lasse sowas immer komplett.
Aber du schreibst ja auch allgemein nicht so viele Mails, oder?
Ja, eben. Ich habe zum Beispiel, jetzt waren doch irgendwie vor kurzem, war doch drei Heiligkönige, ne? Und das sind doch immer so verkleidete, geblackfacede Kinder, die irgendwie mit Kreide Sachen an die Haustür schreiben. Ich kenne mich da nicht aus, keine Ahnung, aber einfach nur, weil ich nicht weiß, was da Sitte ist und was da üblich ist und was da Brauch ist und Merlin genauso wenig, haben wir einfach bei uns alle Lichter ausgemacht und so getan, als wären wir nicht zu Hause, als die geklingelt haben und haben uns versteckt für eine Stunde, während die bei uns in der Straße waren.
Das ist immer die beste Variante. Ich weiß nicht, ob die Süßigkeiten kriegen bei Drei Heilige Könige. Bei Halloween solltest du welche dabei haben. Bei Drei Heilige Könige bekommst du noch ein Liedchen getrellert und was an deine Wand gekritzelt. Das bekommst du bei Halloween nicht, es sei denn, du bekommst Eier an die Wand geworfen, wenn du Süßigkeit gegeben hast. Es kann aber auch passieren, dass sie es im Nachhinein einfach trotzdem machen. Weil wenn sie die Eier schon zu dir geschleppt haben, dann sollen sie die auch loswerden. Also ja, das gerade so Kinder, die an Türen klingeln und oder Kekse verkaufen, das ist ja sowas Amerikanisches, super schwierig. Da sollte man jemand mal einen Guide rausbringen.
Aber ja, wirklich, Halloween ist ja noch okay, ne? Die kommen, die sind verkleidet, die kriegen Süßigkeiten, passt schon. Das haben wir auch gemacht. Aber kriegen die drei heiligen Könige irgendwie Geld oder was macht man mit denen? Und dann
Geld,
singen die auch noch
Geld,
was? Ich
Kollekte,
weiß es nicht.
Sorry. Ja, ich bin Atheist, eigentlich dürfte ich das gar nicht mehr wissen, aber stimmt, die sammeln ja Geld mit ihrem Klimperdings. Also nichts gegen Religion, um Gottes Willen.
Sammeln die für sich oder für die Kirche?
Für Kollekte, nee, immer nicht eigennützig, nee.
Ich würde eher denen Geld geben als der Kirche, ehrlich gesagt, muss ich sagen. Aber gut, oh,
jetzt okay. Jetzt wird's fies. Darauf habe ich mich nicht vorbereitet. Aber ja, ich fühle mich wie Sheldon, wenn es um sowas geht. Ne, frohes Wochenende zu wünschen, guten Start in die Woche etc. Ich bin immer froh, dass ich alle Leute irritiere, indem ich bei meinen Podcast-Aufnahmen immer als allererstes, ich wünsche einen frohen Präabend oder ich wünsche frohe Uhrzeit.
Ja, genau.
Einfach Leute irritieren. Immer irritieren.
Finde ich aber eine gute Lösung. Ne? Das ist so ein bisschen over the top und damit überdeckt mal so ein bisschen, dass man vielleicht auch gar nicht so genau weiß, was jetzt eigentlich gerade richtig wäre und dann lachen alle. Super.
Genau. Einfach eigene Normen mitbringen, damit die sich irgendwie komisch vorkommen.
Oh Mann, eigene Normen haben wir jetzt. Das ist Mörder.
My name is Mackenzie and I started a GoFundMe for the adoptive mother of a nonverbal autistic child. The mother had lost her job because she wasn't able to find adequate care for this autistic child. So she really needed some help with living expenses, paying some back bills. So I launched a GoFundMe to help support them during this crisis. And we raised about $10,000 within just a couple of months. I think that the surprising thing was by telling a clear story and just like really being very clear about what we needed, we had some really generous donations from people who were really moved by the situation that this family was struggling with.
GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This podcast is supported by GoFundMe.
Übergang, eigene Norm haben wir so ein bisschen entwickelt bei uns gerade, denn Merlin und ich sind komplett im GTA-Roleplay versunken aktuell, beziehungsweise nicht selber als SpielerInnen, sondern als ZuschauerInnen einfach nur. Und das hätte ich wirklich nie gedacht, dass mich das mal wirklich interessieren würde, aber ich habe ja vor kurzem auch einen Podcast mit der Panikfee aufgenommen über ihre Erfahrungen mit Roleplay und über ihren Charakter und ihre Story und so weiter. Und das haben wir jetzt tatsächlich bis zum Schluss geguckt. Die große erste Staffel von Fritty Franklin auf dem, wie hieß der Server gleich nochmal, auf dem die war, der GTA-Server?
Es ist, ja, ich weiß. Aber ich kann die auch kaum auseinanderhalten. Ich bin nur froh, wenn ich mir die Leute wenigstens merken kann.
Ist auch nicht so wichtig, aber auf jeden Fall ist der Server jetzt offline gegangen. Der resettet sich jetzt. Dadurch, dass die BetreiberInnen dieses Jahr beruflich viel zu tun haben, ist der jetzt vorübergehend abgeschaltet und man weiß noch nicht, wann der wiederkommt. Und jetzt sind irgendwie alle auf einen anderen Server gegangen, Homestay. Und da ist das Regelkorsett so viel strenger und enger. Ich finde das so spannend, das Ganze. Weil ich fand schon, dass das Regelwerk auf dem ursprünglichen Server, den wir geguckt haben, schon relativ eng irgendwie. Ne? Man musste sich schon an sehr viel halten, man musste sehr viel berücksichtigen. Aber es gab sehr viel Freiraum für Geschichten, für Schauspiel, für Blödsinn, für Albernheiten, auch für ernste Geschichten. Das war schön. Und dieser Homestay-Server ist einfach eine ganz andere Welt, wo Leute gebannt werden können, wenn sie zu oft beim Schnellfahren geblitzt werden. Also das ist schon nochmal ein ganz anderes Kaliber an Vorschriften. Und in GTA regelkonform fahren mit Geschwindigkeitsbegrenzung, das geht für mich überhaupt nicht. Der Server ist mir sehr unsympathisch, muss ich sagen. Aufgrund dieser
Regulierung. Das ist halt super witzig, ne? Ich habe auch diverse Interviews schon im RP-Bereich geführt und mich fasziniert das auch. Ich hätte ja irgendwie Bock, das selber zu machen. Nur erstens habe ich nicht die Zeit und zweitens habe ich, glaube ich, auch zu hohe Erwartungen daran, dass wenn ich beispielsweise so einen Taxifahrer spiele, der ursprünglich mal Verhörexperte beim FBI war oder so, dass ich dann einfach meine Persönlichkeit nicht richtig ausspielen kann und dass ich auf irgendeinen random Scheiß immer reagieren muss. Und da hätte ich tatsächlich keine Lust drauf. Aber ich finde es halt auch spannend, es gibt ja Server, da musst du jeden einzelnen Unfall ausspielen. Das heißt, du musst dann den ADAC rufen. Und das verbindet sich mit meiner GTA Fantasie, die ich ausleben möchte, überhaupt nicht. Ich frage mich manchmal, also würde ich, glaube ich, lieber so ein GTA spielen, was ein bisschen realistischer ist und nicht mehr so wirklich so eine Art Second Life und dass dieser ganze Gangsterkram halt auch wegfällt, ne?
Das ist wirklich teilweise schwierig, ne? Die Grenzen, die da gesetzt werden, sind manchmal halt schon auch nervig. Andererseits habe ich schon auch gelernt jetzt dadurch, dass ich so lange geguckt habe, dass dieses Regelkorsett eben auch zu interessanten Geschichten führen kann. Weil wenn du dann einfach sagst, okay gut, jetzt hatte ich blöderweise einen Autounfall, dann rufe ich jetzt mal den Krankenwagen und dann mache ich ein bisschen Ärzte-RP und vielleicht hat ja mein Charakter dann chronische Schmerzen und wird morphinsüchtig oder sowas. Ne? Man kann das ja so ein bisschen einflechten in das Ganze, man kann vielleicht coole Stories rausziehen, vielleicht passiert auch was Unerwartetes. Da kann schon auch was Cooles draus passieren, drin passieren. Insofern bin ich gar nicht so abgeneigt, dass es tatsächlich schon auch Regeln gibt, was man ausspielen muss und wie man es ausspielen muss, aber es gibt für mich Grenzen und Homestay klingt, meine Güte, unglaublich streng. Das ist halt wirklich so ein ganz krasser Second Life Server. Also wenn du da eine Figur spielst, die ein bisschen zu exzentrisch ist, dann wird das als negativ aufgefasst.
Ja, und auf sowas hätte ich ehrlich gesagt überhaupt keinen Bock. Wie gesagt, ne, dann lieber sowas, bisschen realistischer und nicht Second Life. Also vor allem, dass man dann irgendwie Arbeit haben muss, damit man halt Geld bekommt. Also es wird ja vielen Spielen vorgeworfen, dass man darin arbeiten muss, um Spaß zu haben. Aber das wäre dann ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Und dafür spiele ich sowas halt nicht.
Ich meine, du kannst ja eben auch kriminell sein. Theoretisch.
Ja, aber, ne, ja? Ich mache nur eine kurze Klammer auf. Das hört sich dann wieder so cool an, aber darf dann nicht dieser Fantasie nachgehen, dass man in den nächsten 5 Minuten das krasse Ding durchzieht, weil dann wirst du erstmal nur 30 blöde Aufträge haben, wo du mal ein Päckchen abliefern musst. Ich kann mir auch vorstellen, das Dialoge, ne, das Unterhalten, die Zufälle, das Improvisieren, das macht halt unglaublich Spaß. Aber ich glaube, du brauchst da nicht auf die Idee zu kommen, du würdest dann ähnlich wie bei GTA innerhalb kürzester Zeit eine Karriere haben. Also du wirst halt auch erstmal lange Zeit der Laufbursche oder die Laufburschin sein.
Nee, genau, auf jeden Fall. Laufburschin.
Dafür wäre ich einfach zu, weißt du, dafür wäre ich jetzt einfach zu größenwahnsinnig. Das habe ich auch schon bei Habbo Hotel gemerkt, da hatte ich auch eine ähnliche RP-Zeit mit. Ich wollte immer nie anfangen, sondern mich gleich immer durchmogeln und sagen, ja, ich bin deine rechte Hand und so. Mhm. Das würde ich auch bei RP machen. Ich würde so schnell die Karriereleiter hoch jammen, das wirst du nicht kommen sehen.
Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, wie das funktioniert, wenn du einen neuen Charakter anfängst. Also ich glaube, wenn du schon ein etablierter Spieler auf einem Server wärst, könntest du durchaus beantragen, dass du sagst, hey, ich würde in dieser Season gerne, wäre ich mal der krasse Gangsterboss, könnt ihr mich mal mit ganz viel illegalen Waffen und 5 Millionen Dollar auf den Server schicken oder sowas. Und dann hast du ja deine Kontakte auch schon und kannst wirklich deine eigene Gang formen. Aber ich glaube, wenn man neu anfängt, dann muss man halt echt erstmal Leute kennenlernen und einfach ein bisschen mit denen reden und so weiter und so fort. Anders geht das halt schlecht.
Ich glaube, weil gerade, wie ich schon meinte, ne, das Dialoge, ich glaube, deswegen, da bietet sich halt so große Storylines gar nicht für an. Ich glaube, da wäre echt die beste Version, dass man ein Taxifahrer ist, weil dann kannst du halt auch viel mit den Leuten reden. Und ich habe, was ich an GTA immer geliebt habe, sind ja gerade diese Dialoge, die man im Auto führt, wo Leute dir halt einfach was über die Stadt erzählen. Und so könnte ich mir auch vorstellen, dass ich so als Taxifahrer so die Leute am Flughafen abhole und dann sage, ja, hier wohnt die Gang und die Gang, und dass ich einfach so eine Person bin, die so zwischen allen Stühlen sitzt. Ich glaube, das macht halt meistens Spaß. Ich glaube, so richtige krasse, ich glaube, welche Storyline hat deine Lieblings-RPGlerin? Sie muss ihren Hamster finden. Ich weiß nicht, ob sie ihn schon gefunden hat oder ob sie immer noch nach ihm sucht, aber das ist auch einfach eine schöne, einfache Storyline, wo, glaube ich, auch jeder drauf eingehen kann.
Nee, die Hamster-Story wurde abgeschlossen. Aber genau, das hat eben Panikfee wirklich sehr gut gemacht in ihren Streams. Deswegen war sie, glaube ich, auch sehr erfolgreich, ist damit sehr schnell sehr erfolgreich geworden, und wir haben die auch geguckt, weil sie eben genau das gemacht hat, was du beschrieben hast. Sie war eben auch Taxifahrerin, sie hat ganz viele Leute kennengelernt, sie hat super viel Information über alles gesammelt und ist dann dadurch, dass sie einfach so gut vernetzt war und dass sie so viele Informationen hatte, quasi auch in die Machenschaften von so Shadow Broker Informationsbeschaffern geraten, die mit ihr zusammengearbeitet haben oder sie auch benutzt haben, und dadurch sind halt super interessante Geschichten entstanden. Und andere Leute, die auch super RP machen und die ihre Rolle super spielen und die auch in super Geschichten verstrickt sind, sind halt immer der kleinkriminelle Straßendealer und immer der Arzt und sind da relativ gefangen. Und zumindest zum Zuschauen ist das halt viel interessanter, wenn man so eine relativ freie Figur hat, natürlich, die in alles verwickelt sein kann. Außer man ist jetzt voll der Anwaltsfan und guckt sich gerne an, wie Leute den ganzen Tag Akten schreiben. Gibt's durchaus auch und ist ja auch voll cool, aber zum selber spielen ist das ja nochmal ganz was anderes. Da ist ja eh ganz klar, dass man einfach das machen soll, auf das man Bock hat.
My name is Mackenzie and I started a GoFundMe for the adoptive mother of a nonverbal autistic child. The mother had lost her job because she wasn't able to find adequate care for this autistic child. So she really needed some help with living expenses, paying some back bills. So I launched a GoFundMe to help support them during this crisis. And we raised about $10,000 within just a couple of months. I think that the surprising thing was by telling a clear story and just like really being very clear about what we needed, we had some really generous donations from people who were really moved by the situation that this family was struggling with.
GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This podcast is supported by GoFundMe.
Hat aber so aus einer Zuschauerperspektive jetzt in meinem Fall ist dieses auf vielen Hochzeiten tanzen schon eine sehr gute Idee.
Versus, und das fand ich am beeindruckendsten, das möchte ich weder imitieren, da möchte ich weder die ganze Zeit zuschauen, aber Leute, die tatsächlich also entweder sehr mit viel Polizei zu tun haben oder mit Militär zu tun gehabt haben, also sich halt sehr, sehr kreativ reingelesen haben und dann wirklich einen ausgebauten Polizeialltag führen, mit Formulare ausfüllen, mit Streifen und so. Das finde ich ultra spannend, wenn die das auf die Bühne bringen. Ich kenne den Aufwand dahinter. Finde ich beeindruckend. Bin fasziniert, dass die das wirklich so mit dass sie das als ihr zweites Leben betrachten, ne? Finde ich ein bisschen beunruhigend, aber dann hat das Theater für mich schon seine höchste Stufe erreicht.
Das ist witzigerweise das, was Merlin gern machen würde, wenn sie auf so einem Server wäre. Die würde gern Akten bearbeiten. Das würde ihre Aussage nach am meisten Spaß machen, dass sie einfach den ganzen Tag irgendwelche Polizeiakten oder Gerichtsakten oder sowas überprüft oder schreibt oder sortiert. Das wäre so ihr Second Life oder ihr Hobby. Das macht sie auch.
Willkommen bei Second Life.
Das macht sie auch wirklich gerne in Videospielen immer. Sortieren ist für sie was ganz Tolles. Wenn wir gemeinsam Minecraft mal gespielt haben, habe ich erkundet und gebaut und sie hatte einen riesigen Kistenraum mit sehr detaillierten und durchstrukturierten Kistensystemen und alles wurde exakt so einsortiert, wie es einsortiert werden muss. Und ich durfte auch nichts in die Kisten räumen oder rausnehmen. Ich muss dir sagen, was ich brauche und ich hatte meine Kiste zum Abladen. Es wurde alles von ihr einsortiert, damit ich ihr System nicht durcheinander bringe.
Sie ist ja auch ein Riesenfan von Unpacking, ne?
Ja, genau. Unpacking gefällt
ihr. Ja, ist meine Partnerin auch. Also Unpacking würde mich persönlich langweilen. Ich glaube, ich bin der Mensch, der das Chaos braucht und nicht die Ordnung.
Ja, ich fand Unpacking schon auch echt nett, aber ich habe es zum Beispiel nicht durchgespielt. Also wenn man davon überhaupt reden kann, obwohl es relativ kurz ist. Hat mich auch nicht so sehr gehuckt. Ich habe im Intro gehört, dass dich Anime zurzeit gehuckt hat. Das finde ich spannend. Guckst du schon, also ist das neu jetzt, deine Anime-Faszination? Wir haben da noch nie drüber geredet.
Ich bin ja so zu 0% Nintendo-Mensch und ich bin, glaube ich, noch zu 0,00% Anime-Mensch. Ich habe halt, wie pflichtbewusst, wie wir alle damals auf RTL 2 Yu-Gi-Oh! Gesehen und hatte auch die Karten. Pokémon habe ich wenig gesehen. Aber ich habe da wirklich nie den Zugang gefunden. Das finde ich ja faszinierend, weil es manche Leute gibt, die kriegen keinen Zugang zu Videospielen, weil sie ja nicht wissen, wo sie anfangen sollen. So geht's mir ähnlich mit Animes. Aber seit ich in Japan gewesen bin, dachte ich mir so, das ist halt auch nicht alles nur große Brüste und nur Cringe, sondern da gibt es auch einfach sehr interessante Geschichten. Und deswegen habe ich mir jetzt auch Crunchyroll gegönnt und schaue mittlerweile Chainsaw Man, was ich wirklich sehr empfehlen kann, weil er erstens total absurd ist und auch echt gut gezeichnet ist. Und das ist momentan so ein bisschen, mein Leben ist ein bisschen wie Tetris, ne? Ich habe halt unterschiedliche Segmente am Tag und aktuell stehe ich um 6 Uhr auf und das Erste, was ich mache, ist, dass ich eine Anime-Folge gucke, weil das echt ein guter Start in den Tag ist. Und das nächste Mal werde ich, glaube ich, Family and Spy oder Spy Family, das ist ein anderer Anime. Ist eine völlig neue Welt und ich kann völlig von vorne anfangen, weil ich habe das Gefühl, bei Videospielen habe ich schon alles gesehen.
Das ist sehr cool. Chainsaw Man und Spy Family guckt Merlin auch gerade oder hat sie schon geguckt und findet es auch sehr gut. Spy Family habe ich noch nicht getestet, aber in Chainsaw Man komme ich nicht rein. Ich habe da schon zweimal die ersten 2 Folgen geguckt und denke mir dann immer wieder so, weiß ich irgendwie nicht, holt mich nicht
gerade ab. Gerade du, der für so einen Kram eigentlich zu haben ist, also echt, ich bin verwundert, warum?
Ja, das huckt mich einfach nicht, ich weiß es nicht. Das huckt mich nicht. Dabei, dabei finde ich so Sachen wie Jujutsu Kaisen oder sowas gerade total super cool oder auch Demon Hunter oder wie es heißt. Grundsätzlich mag ich schon so Animes, aber irgendwie gerade auch so dieses Format, das ja auch Chainsaw Man hat, dass verschiedene Figuren mit ihren ganz individuellen und teilweise auch wirklich sehr kreativen Superkräften im Grunde aufeinandertreffen. Eigentlich mag ich das. Chainsaw Man huckt mich nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich mag die Charaktere nicht. Ich glaube, ich mag keine einzige Figur. Ich glaube, das ist das Problem.
Was ich ja festgestellt habe, bei Anime geht es ganz, ganz, ganz oft um Gruppen oder um Schulen und dann kommt da ein Neuer rein. Das ist eigentlich die typische Highschool-Geschichte. Und dann ist er in der Clique drin und hat FeindInnen und etc. Und dann, ich mag bei solchen Mainstream, ich mag das dann immer, wenn es dann wieder neue Serien gibt, die da aus dem Mainstream quasi ausbrechen. Und bei Chainsaw Man hast du einfach mal so einen Charakter, der quasi auch Scheißcharaktere, also super einfach geschriebene ProtagonistInnen aus anderen Animes verarscht, indem der einfach wirklich keine richtigen Antrieb hat. Der möchte einfach nur in der Wanne sitzen und schlafen und mehr möchte er eigentlich gar nicht, weil der halt aus einem sehr armen Verhältnis kommt. Also der ist total drüber und das finde ich so erfrischend, weil ich kann mir vorstellen, es gibt auch 800 Animes, die alle gleich sind. Und dann suche ich lieber nach so den edgy, super Depri. Also das mag ich auch an Animes, die können super Depri sein und trotzdem super lustig. Also es ist eine total verschrobene, coole Weltsicht. Ich kann Chainsaw Man wirklich empfehlen. Es ist unglaublich brutal, das muss ich noch dazu erwähnen.
Das stimmt. Da geht's ja im Grunde um einen Kerl. Also die Welt ist ja eigentlich so anime-technisch relativ Standard. Das ist zwar ein cooles Setting, aber sowas gibt's ja 100-mal. Weil im Endeffekt geht's einfach nur drum, dass Ängste Form annehmen und zu Dämonen werden. Das ist so, ne, das ist so
meinte ich ja, ne?
Der Hook im Grunde.
Gruppierung in Schulen und da sind es halt Dämonenhunter.
Genau,
genau. Ne?
Genau. Und unsere Hauptfigur hier, Chainsaw Man, wie er schon heißt, hat sich quasi mit einem Kettensägen-Dämon fusioniert und kann jetzt jederzeit so die Form einer, also seine Arme und sein Gesicht in Kettensägen verwandeln und damit zersägt er halt dann alles Mögliche. Und das ist, genau, das alles. Insofern ist es deswegen auch auch logischerweise ultra brutal, weil er halt eben wirklich riesige Monster, aber auch sehr humanoide Figuren in kleine Stücke zersägt mit seinem Gesicht.
Ja, und das ist auch vollkommen feiert. Aber du hast halt dieses typische, ne, ich bin der Obermächtige oder so, das hast du halt nicht. Der ist immer so, der hat diese Attitüde, I'm so tired of this shit. Und das finde ich total erfrischend, auch wie alle anderen Charaktere, weil die permanent sich auch damit beschäftigen, ob die überhaupt noch da arbeiten wollen und ständig damit drohen, dass sie kündigen oder dass dieser Job halt so unglaublich brutal und tödlich ist. Finde ich erfrischend. Kenne ich andere Animes, die mich halt sofort langweilen, weil es halt wirklich eine Aneinanderreihung von Klischees halt ist oder die immer selben Entwicklungen von Figuren. Nee, fand ich erfrischend.
Aber das sind bei Chainsaw Man schon auch Klischees. Wenn man mal ein paar so Anime gesehen hat, dann kennt man alle. Also dann hat man alle gesehen.
Und richtig, diese Figur... Richtig, aber ich finde, die verarschen die gut. Die verarschen diese Klischees okay. Gut, finde ich.
Ja. Aber ich finde auch...
Du hast auch nur zwei Folgen gesehen. Genau, du kannst das nicht stimmt, so viel darüber absolut. Reden.
Das weiß ich gar nicht. Aber diese Figur, von dem der eigentlich überhaupt keinen Bock hat oder ne, der... das ist auch so ein Trope, den gibt's ja häufig. Da gibt's auch bei Jujutsu Kaisen diese sehr witzige Figur, den ich sehr gern mag, der quasi einfach pünktlich Feierabend macht. Und wenn er gerade im Kampf gegen den krassesten Superdämon ist, dann sagt er so, es ist jetzt 18 Uhr, ich gehe jetzt. Und dann verlässt er einfach den Kampf und macht nicht mehr weiter, weil er keinen Bock auf Überstunden hat und sowas. Ist schon, ja. Finde ich schon lustig.
Oder ich formuliere es anders. Ich glaube, für mich ist gerade Anime allgemein nicht Mainstream, weil ich in Anime kaum was kenne. Deswegen, das ist alles sowieso neu für mich. Ne? Und in anderen Medien wiederholen sich Sachen für mich. Und deswegen ist Anime noch was Neues. Also ich erkenne bestimmte Klischees. Also ich erkenne nicht alle Klischees. Das wird wahrscheinlich passieren, sobald ich mal ein bisschen mehr davon gesehen habe. Aber das ist alles so frisches Neuland. Und das ist edgy für mich. Und ich versuche es immer noch zu verstehen. Aber finde ich besser, als irgendwelche Sachen zu gucken, die ich schon kenne.
Mhm. Ja, das verstehe ich total. Also das ging mir auch so, als ich meine, mir geht's ähnlich wie dir. Ich bin natürlich auch mit den ganzen Animes aufgewachsen und habe auch Dragon Ball und Dragon Ball Z geguckt. Aber das ist ja wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Und als ich dann so in die Anime-Welt reingegangen bin vor vielen Jahren, war am Anfang alles super neu und fremd und aufregend und oh mein Gott, wie kreativ alles ist. Aber relativ schnell merkt man dann, dass eigentlich alles Dragon Ball ist, mit Variationen.
Ich möchte an der Stelle noch erwähnen, weil ich mir jetzt auch nochmal, ich habe manchmal diesen Versuch, dass ich nochmal Yu-Gi-Oh! Gucken möchte, unabhängig davon, dass sie die Originalregeln gar nicht befolgen, was ich als Kind schon weird fand. Aber wenn man sich heute nochmal Yu-Gi-Oh! Anguckt, es ist so übelst cringe, wie wichtig die dieses scheiß Spiel nehmen und dass man an irgendein Herz der Karten glaubt, um irgendwie die Wahrscheinlichkeit zu überlisten, jetzt eine bestimmte Karte zu ziehen oder dass der Opa halt oder der Onkel halt zusammenbricht, weil man irgendeine Karte zerrissen hat. Es ist so übelst. Es nimmt sich so brutal ernst, dass es unterhaltsam ist, auch wenn ich keine 10 Minuten davon durchhalte. Aber das finde ich schön.
Ich weiß bei Yu-Gi-Oh! Gar nicht mehr, wie das im Deutschen war. Aber da ist ja mittlerweile ein Meme im Grunde, was ich so mega lustig finde, dass das im Englischen ja total zensiert wurde, weil die nicht über Tod reden wollten. Deswegen ist in der japanischen Version der Serie gab es sehr viele Tode und viele Leute sind gestorben. Im Englischen, in der englischen Synchro ist das nie passiert. Da wurden die immer nur ins Shadow Realm geschickt oder so ähnlich.
Genau.
Da wurde sogar irgendwie dann in den späteren Staffeln ein eigener Story-Arc draus, der im Japanischen überhaupt nicht vorkommt, weil sie einfach irgendwelche Passagen komplett neu synchronisiert haben. Aber ich weiß wirklich nicht, wie da die deutschen SynchronsprecherInnen damit umgegangen sind. Haben die das Englische adaptiert oder haben die das direkt aus dem Japanischen übernommen? Ich weiß es nicht mehr, aber gut.
Ich habe nicht alles von Yu-Gi-Oh! Gesehen und wenn nur das Wichtigste, meistens die letzten Kämpfe. Es kam sehr oft diese Shadow-Welt vor.
Ah ja.
Aber das ist, genau, nee, gestorben sind da eigentlich relativ wenig.
Das ist schon irgendwie lustig. Oh Mann, hast du den Rezo Steuerung F Beef mitbekommen? Der gerade immer noch eigentlich am Toben ist und seine Spuren hinterlassen hat, ganz massiv.
Ich habe folgendes Gesetz dazu. Alles, was auf YouTube passiert, bleibt auf YouTube und ist auch nur auf YouTube relevant. Und ich bin immer jedes Mal dankbar, wenn ich in irgendeiner Fehde nicht mit drin stecke. Hogwarts Legacy persönlich war mir wichtig. Das war ein sehr wichtiges Thema, darüber aufzuklären. Und der Rest ist, glaube ich, komplett unwichtig. Ich bin trotzdem gleich gespannt zu wissen, mit was ich meine Zeit nicht verschwendet habe. Ich bin zum Beispiel auch aus diesen ganzen ApoRed-Zerstörungsvideos irgendwann nicht rausgekommen, weil sich Mimi darum kümmert halt alles. Aber das ist halt auch irgendwie in Anführungszeichen witzig, weil diese Person ja so hochtürmt, dass es nur danach schreit, dass man das auseinandernimmt. Ja, es ist unterhaltsam, genauso wie, was weiß ich, Dschungelstar, wie heißt das blöde Ding? Also irgendwelche Trash-TV-Sendungen. YouTube ist für mich Trash-TV. Deswegen lass mich bitte daran teilhaben, was jetzt neuerdings in Trash-TV passiert ist.
Das ist in vielen Bereichen definitiv so. Und ich habe das Gefühl, gerade aktuell gibt es mehr Reaction YouTuber und YouTuberinnen wie je zuvor, oder? Es ist unglaublich. Aber ich finde, dieser Rezo-Steuerung F-Beef hat durchaus einen für YouTube-Verhältnisse sehr ernsten Kern und auch ist in seiner Tragweite auch ein bisschen ernster als jetzt so ein Apo-Red-Beef, weil Steuerung F ist ja, also gehört ja zu Funk, und Funk ist ja im Grunde so vom Öffentlich-Rechtlichen für YouTube und Social Media zuständig und so weiter. Also das ist quasi eine Redaktion, die zum Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk gehört. Und die wurde in der Vergangenheit schon öfter kritisiert, dass die unsauber journalistisch arbeiten würde, dass die verzerren würde, dass die verschleiern würde und so weiter und so fort. Das waren aber oft Vorwürfe, die man jetzt nicht super ernst nehmen musste, weil die kamen oft aus konservativen oder rechten Gefilden, und das ist halt deren Job, die Öffentlich-Rechtlichen zu kritisieren. Na, da war es halt relativ, hat man nicht ernst genommen. Ja, verständlicherweise ja auch. Und jetzt ist eben Steuerung F auf Rezo zugegangen, weil die über More Nutrition eine Dokumentation gemacht haben. Und das ist eine Firma, die machen so Nahrungsergänzungsmittel und so zuckerfreie Sirups und so Zeugs. Und die sind in die Kritik geraten aus verschiedenen Gründen. Das will ich jetzt gar nicht so, ne, so wichtig ist es nicht, aber auf jeden Fall sind die in die Kritik geraten. Steuerung F wollte da eine Doku dazu machen, und Rezo hat ja einen Werbevertrag mit denen. Deswegen haben die auch mit Rezo darüber geredet. Und Rezo hat dann ein Video gemacht, wo er über die Kommunikation mit Steuerung F geredet hat und so ein bisschen gesagt hat, hey Leute, irgendwie war das alles ein bisschen weird. Und hat dann eben so aufgedeckt, dass Steuerung F irgendwie für ihn zumindest komplett aus dem Nichts gekommen ist mit bleibt dabei, dass du kein Statement abgeben willst zu dem Thema, und dann mit einer irgendwie 12-Stunden-Frist hätte er auf irgendwelche Fragen antworten sollen, die teilweise 80-seitige wissenschaftliche Dokumente umfassen. Und dann hat er mit denen geredet und hat gesagt, hey Leute, ich höre das zum ersten Mal, keine Ahnung, wir können gerne darüber reden, ich beantworte euch auch die Fragen. Ich habe jetzt von 14 bis 16 Uhr einen Therapietermin und danach können wir das gerne machen. Und dann haben die ihm eine Frist gesetzt auf 16 Uhr, bis dahin muss er das beantwortet haben und so weiter und so fort. Das war so das erste Video, das Rezo, wo Rezo gesagt hat, okay, irgendwie war das alles unangenehm und nicht so ganz okay, wie die mit mir geredet haben. Und darauf hat dann Steuerung F ein Video gemacht, wo die Stellung genommen haben zu der Sache und das aus ihrer Perspektive erklärt haben. Und da waren ein paar Punkte drin, wo ich mir gedacht habe, okay, kann man nachvollziehen, wie das aus deren Sicht war. Da waren aber auch tatsächlich ein paar Punkte drin, die haben ein bisschen shady gewirkt, ne? Und daraufhin hat jetzt Rezo eben nochmal ein Video gemacht, ein zweites Video, wo er ein bisschen tiefer reingeht, wo er mit Chatverläufen und mit aufgezeichneten Audiogesprächen auch sehr gut belegen kann, wie das genau abgelaufen ist, und wo er halt echt nachweisen konnte, dass da sehr viel sehr schief gelaufen ist und dass er die im ersten Video tatsächlich sogar noch in Schutz genommen hat, muss man ganz ehrlich sagen. Weil jetzt, wo eben Steuerung F drauf reagiert hat und Rezo wiederum Vorwürfe gemacht hat, hat Rezo aufgezeigt, dass hier tatsächlich Informationen einfach auch verschleiert wurden, falsch dargestellt wurden. Sachen, die ganz klar besprochen wurden, wurden genau anders dargestellt in dieser Dokumentation. Und mit diesem Therapietermin und dieser Frist von 16 Uhr hat Rezo noch quasi einfach so stehen lassen in seinem ersten Video. Steuerung F hat dann gesagt, ja, ist uns ein Fehler passiert in der Hektik, das sollte nicht passieren, Entschuldigung. Und dann hat Rezo jetzt in seinem neuen Video gesagt, zu speziell dem Punkt, okay, das kann er jetzt nicht so stehen lassen, weil in dem Telefonat mit dem Redakteur hat der ihm vorgeworfen, dass er sich jetzt diesen Therapietermin aus dem Hintern zieht und der spielt jetzt hier Spielchen und da haben die keinen Bock drauf und haben den da sehr unter Druck gesetzt. Und der hat ein einstündiges Video gemacht mit einer Stunde einer Compilation an problematischen Punkten, die er sehr gut belegen konnte, und hat Steuerung Fs Glaubwürdigkeit wirklich, würde ich sagen, nachhaltig komplett zerstört. Und da die Teil des Öffentlich-Rechtlichen sind, ist das natürlich besonders, boah, schwierig.
Ja, ein paar Punkte dazu. Erstens, Fehler passieren allen. Es ist halt so, glaube ich, ein Mythos zu denken, dass selbst in Öffentlich-Rechtlichen niemals Fehler passieren.
Das ist sowieso klar, ja.
Genau. Ich hatte jetzt erhofft, dass sich Rezo mit deren Dokumentationen so komplett auseinandersetzt und nicht nur mit diesem einen Punkt, dass er da quasi angerufen worden ist. Meine Frage wäre, hat es dann irgendwelche nachteiligen Auswirkungen gehabt, dass er quasi jetzt nicht als Statement aufgenommen hat? Also wurde dann in deren Doku gesagt, ja, Rezo möchte dazu keine Stellung nehmen?
Also ich habe ganz viele Punkte jetzt ausgelassen natürlich, weil das würde jetzt den Rahmen komplett sprengen. Aber es gab explizit im Gespräch zwischen Steuerung F und Rezo die Passage, wo Rezo gesagt hat, also ich mache jetzt gerade schon weniger Werbung für die und ich arbeite gerade an einem Aufhebungsvertrag und ich will da auf jeden Fall raus und ihr dürft das in eurer Dokumentation auch gerne so wiedergeben. Und in der Dokumentation wurde dann dazu gesagt, Rezo wirbt übrigens immer noch für die, ne? Und mehr haben die nicht dazu gesagt. Und das ist nur eins von vielen Beispielen.
Ja, gut, prinzipiell, also de facto nicht gänzlich falsch, ist natürlich wichtig zu sagen. Also, weil die Aussage, nämlich er macht immer noch Werbung für sie, klingt ja so, als ob er nicht aussteigen wollen würde. Wenn es heißt, er ist aber noch im Vertrag, er muss noch Werbung machen, ist das trotzdem eine andere Darstellung. Gleichzeitig ist die Frage, warum hat sich Rezo nicht schon früher damit beschäftigt? Ich bin aber auch kein Freund davon, Unternehmen halt quasi hops zu nehmen und dann halt alle Leute anzukreiden, denen das nicht wusste. Es kann ja sein, dass sogar solche Sachen nicht öffentlich waren. Gleichzeitig sollten halt InfluencerInnen sich damit beschäftigen, mit welchen Vereinen sie zusammenarbeiten. Von der kompletten Zerstörung finde ich jetzt so ein bisschen übertrieben. Also ja, es klingt ein bisschen shady, es klingt ein bisschen unblöd. Also vor allem, wenn du deine Dokumentation machen willst und dazu auch diese Leute befragen willst, solltest du denen Zeit einräumen, darauf zu reagieren, weil damit ja auch ein Ruf und alles Mögliche zusammenhängt. Ja, aber trotzdem, das ist so diese YouTube-Art, damit umzugehen. Ne? Anstatt dass man da die Kommunikation sucht, werden dann irgendwelche blöden Reaction-Zerstörungsvideos veröffentlicht, anstatt dass die Leute das untereinander diskutieren und dann einfach aufräumen. Aber so hast du halt nur so zwei Puzzleteile, die nicht ineinander richtig reinstecken, weil jetzt jeder seine Version darstellt und den anderen halt angreift. Es ist so eine Zeitverschwendung. Und kein Journalismus, aber ja.
Das ist aber auch wirklich so ein bisschen meine Theorie, Steuerung F betreffend in dem Fall. Ich glaube, die haben sich so ein bisschen gedacht, okay, wir sind jetzt hier zwar eine journalistische Redaktion, aber wir sind auf YouTube und so weiter und so fort. Und das haben die in der Vergangenheit ja auch schon öfter gemacht. Ich glaube, dass die diesen Reaction-Content und diesen Beef-Content auch durchaus absichtlich provoziert haben und den genutzt haben. So von wegen, das macht man so auf YouTube.
Ja, aber genau da ist es halt, wenn du so viel Macht hast oder so viel Einfluss und so einen Ruf hast, dann musst du dich ja solch blöden Normen überhaupt nicht, da musst du dich gar nicht dran setzen, die musst du gar nicht befolgen. Du kannst ja eigene Standards setzen und gerade wenn die dafür sind, wir sind von Funke, wir machen guten Journalismus, weil du hast so gut wie gar keinen Journalismus auf YouTube, verstehe ich das nicht. Das würde mich jetzt eher enttäuschen. Also wie darauf reagiert worden ist, wie darauf reagiert worden ist, kritisiere ich ja schlimmer, als dass Rezo irgendwie eine Glaubwürdigkeit in Frage zieht, nur weil die halt mit ihm jetzt gerade in einer Sache shady umgegangen sind, das macht ja den ganzen Wert ihrer anderen Dokumentation nicht zunichte.
Also er geht tatsächlich auch auf andere Dokumentationen ein und zeigt da auch, ne, wie gesagt, das ist nur ein kleiner Ausschnitt.
Nur von dem, genau. Was du halt sagst, ist nur meine journalistische Perspektive darauf. Also allgemein kann er gerne meinetwegen recht haben. Wir müssen uns trotzdem nur angucken, was macht Rezo sonst so für Videos. Der macht auch den ganzen anderen YouTube-Scheiß. Ist natürlich aber trotzdem cool, dass er sich zum Beispiel so politisch einsetzt, ne, hier auf Fehler der CDU hinzuweisen und etc. Ich finde die ganze Art, wie man auf YouTube auf Inhalte reagiert, falsch und genau deswegen kann da auch kein richtiger Journalismus stattfinden.
Mittlerweile hat jetzt auch Funk drauf reagiert und die haben jetzt tatsächlich ein Statement rausgegeben, dass erstmal keine Dokumentation von Steuerung F mehr erscheinen werden und dass die Vorwürfe sehr genau geprüft werden müssen und dass da, wenn sich das bestätigt, natürlich Konsequenzen folgen und so weiter und so fort. Also da, die haben schnell reagiert und auch sehr ernst reagiert, was ich sehr, sehr wichtig und sehr gut finde in der Situation, weil das sagt eben auch Rezo in seinem Video selber. Und das ist ja auch wirklich absolut richtig. An den öffentlich-rechtlichen Rundfunk darf man und sollte man halt einfach andere Ansprüche haben als an die Bild-Zeitung. Und die Öffentlich-Rechtlichen sind halt ein wichtiges Fundament für unsere Demokratie auch einfach und für unsere Gesellschaft. Und wenn da die Glaubwürdigkeit beschädigt wird, ist das nicht gut.
Richtig, frei von Fehlern sind sie ist natürlich auch ja, nicht. Und sie haben auch ihre Glaubwürdigkeit. Genau. Das ist halt meistens auch sind auch menschliche Fehler von Einzelpersonen und damit ist nicht eine gesamte Einrichtung halt beschädigt. Letztendlich natürlich sollten alle Personen derselben Einrichtung dafür stehen und deswegen finde ich es merkwürdig, dass Steuerung, wie auch immer, hier sehr YouTubisch reagiert hat oder auch vor allem sehr schnell und effekthascherig. Also
bin ich gespannt, wie das weitergeht. Also ich glaube tatsächlich, dass, ich meine, weißt du, Steuerung F ist halt ein YouTube-Format und auf dieser Plattform, auf YouTube Deutschland, haben die dadurch schon sehr viel Glaubwürdigkeit eingebüßt. Ich weiß nicht, ob die unter dem Namen mit der Redaktion jemals wieder Fuß fassen können. Das kann schon sein, dass da wirklich massive Veränderungen stattfinden.
Ich finde die Zielsetzung halt total weird. Ja, ich finde wichtig, über sowas aufzuklären, aber ich frage mich immer, warum muss es dann solche Videos geben? Wieso reden die Leute nicht miteinander? Aber ja, das ist meine naive Weltsicht manchmal, die ein bisschen durchdringt. Ansonsten bin ich eigentlich mal sehr realistisch. Ich habe für mich festgestellt, ein sehr spannendes journalistisches Format, also sehr spannende journalistische Arbeit war für mich eben Hogwarts Legacy jetzt mal unabhängig von den Punkten, sondern einfach, weil es da extrem viel zu recherchieren gab und weil es da extrem viele Meinungen, extrem viele Quellen gab. Und das hat mich lange Zeit irgendwie, wenn ich selber Videos machen wollte, unterfordert, weil ich einfach lange Zeit kein Thema gefunden habe, was mich so tief reinzieht, weil ich persönlich finde auch Reviews finde ich manchmal, das Format selber lässt schon nicht zu, dass man richtig schön tief drauf eingehen will oder kann und tatsächlich lustigerweise, wenn du gerade bei GTA Roleplay gelandet bist, habe ich für mich gerade ein Feld gefunden, wo ich mich auch schön tief reinarbeiten kann. Das ist jetzt nicht so gesellschaftskritisch oder wichtig, aber auch im Zuge für GTA 6 beschäftige ich mich gerade mit GTA 3 und werde dazu tatsächlich jetzt auch für meinen Kanal einen Deep Dive machen, dass man sich anguckt, was steckt eigentlich in GTA alles drin? Jetzt nicht unbedingt von der Lore her, sondern wie viele verschiedene Lösungsmöglichkeiten gibt es für die Mission? Was gibt's an Trivia? Was haben die beispielsweise im Zuge von dem 11. September, was haben die im Spiel rausgestrichen? Was gab's in früheren Versionen? Was haben sie dazu noch rausgestrichen? Also sich anzugucken, Cut-Content, Trivia, also dieses Spiel wirklich so tief wie möglich reinzugehen, was ich ja auch gerade bei Silent Hill 2 mache. Und das ist so gerade, da kann ich mich irgendwie journalistisch gut drin einfinden, weil da gibt's einfach so viel zu lesen und so viel zu aufzunehmen. Und das macht mich gerade richtig happy.
Das ist cool. Das kann ich total verstehen. Ich habe auf meinem Hauptkanal auf Landsquid Birdrider auch gerade so eine Reihe, wo ich den Cut-Content von Resident Evil, der Resident Evil-Reihe aufbereite. Und wo ich aus dem Cut-Content, von dem wir wissen, so ein bisschen drauf schließe, wie hätten denn die Spiele aussehen können und welche Mechaniken wären da drin gewesen und welche teilweise Kernmechaniken oder ganz neue Ausgangspunkte hätten die Spiele ursprünglich mal geplant gehabt und was hätten wir bekommen können? Und das ist, finde ich, total spannend. So ein bisschen Videospielarchäologie. Und
richtig.
Ja, das kann ich total verstehen. Da kann man sich super schön drin vergraben. Macht mir auch sehr viel Spaß. Bin sehr traurig, dass ich fast durch bin mit der Reihe. Aber das ist wirklich ein tolles Thema.
Vor allem, ich beschäftige mich momentan gerade auch viel mit dieser Frage. Man sagt ja oft, etwas hat sich von etwas inspiriert, ne? Und wenn wir jetzt versuchen, uns Kunst gewissermaßen als Baum vorzustellen, der ganz, ganz viele Ästelungen und Verwurzelungen hat, sich anzugucken, woher haben die das eigentlich? Und gerade GTA ist ja zum Beispiel, wenn wir uns jetzt nicht mal mit Cut-Content beschäftigen und Trivia, sondern einfach zu gucken, das ist ja an sich ein Crossover sämtlicher Crime, Gangster, Innen, was auch immer, Geschichten, Mafia, Godfellas und da halt auch Mission für Mission durchzugehen, welche Figur hat sich jetzt an was inspiriert und das finde ich total interessant, sich das anzugucken. Also gerade Inspiration, ne? Welches Spiel hat welches Spiel, welcher Film hat welches Film und wie sind eigentlich alle Werke irgendwie miteinander verwandt und was hat das wiederum Neues dann hervorgebracht?
Und warum hast du dich da ausgerechnet für GTA 3 entschieden?
Ich muss mal mit irgendwas anfangen, dachte ich mir, ne? Und GTA 6 ist ja gerade so im Thema und GTA 4 spiele ich gerade, aber das hat mich persönlich so ein bisschen gelangweilt und ich hatte GTA 3 immer so als spannend empfunden, weil da diesen Mythos mit diesem 11. September drumherum hatte. Und sie halt sagten, dass sie im Zuge des 11. Septembers 1% am Spiel geändert haben und darüber lange Zeit Stillschweigen geherrscht haben. Es sind so viele offene Fragen bei diesem Spiel halt nicht geklärt und dann über die Jahre kommt immer mal wieder neues Material, sodass diese Fragen halt beantwortet werden können. Und das gipfelte tatsächlich, und das ist so eine richtige Verschwörung, so richtig witzig, 2019 hat jemand auf eBay ein Designbook oder ein Design-Dokument über GTA 3 auf eBay angeboten und das ging für $1,000 an den YouTube-Kanal GTA Series und die haben als einziges jetzt dieses Buch Buch und die werden das nicht veröffentlichen. Es gibt nur ein Video, wo die Inhalte daraus zeigen. Und das beantwortet noch mehr offene Fragen, was an diesem Spiel letztendlich geändert worden ist und was vielleicht auch aus diesem Spiel rausgestrichen worden ist und aus welchen Gründen. Ich könnte ja allein über die erste halbe Stunde könnte ich dir so viel erzählen, wie viel da eigentlich drinsteckt, wie viel Designentscheidungen, wie viel Designveränderungen. Aber bremst mich. Aber das ist einfach großartig toll, sich daran reinzufühlen.
Total spannend. Ich finde das auch. Ich finde das auch super interessant, weil man einfach sehr viel lernt darüber, wie Videospielentwicklung funktioniert und wie absolut nicht geradlinig das Ganze ist und wie Konzepte umgeworfen werden aus technischen Gründen, aus finanziellen, zeitlichen Gründen, weil man einfach zufällig draufkommt, dass irgendwas anderes vielleicht gerade cooler wäre, aus politischen Gründen, ne? Und wie ein Spiel vom anfänglichen Konzept bis zum fertigen Produkt einfach die Form komplett verändern kann. Das ist mega spannend, ja.
Vor allem, wenn du mal überlegst, erstens das, super, super spannende Arbeit, sich in diesen DNA-Code reinzuwühlen. Aber auch gleichzeitig, wenn etwas aus dieser DNA entfernt werden muss, dass man da nicht so sauber arbeiten kann, dass du überall alles entfernst, sondern dass manche Änderungen auf irgendeiner Ebene immer noch bleiben. Und sei es nur ein Werbeflyer oder sei es nur, dass in irgendeiner Szene vergessen worden ist, die Farbe zu ändern und dass das wiederum Aufschluss darüber gibt. Und diese Art von Archäologie, finde ich interessant, ist natürlich bei einem Spiel wie GTA 3 super praktisch, weil das halt 20 Jahre alt ist und da schon sehr viel passiert ist, ähnlich wie bei Silent Hill 2, wo es definitiv extrem viele Analysen zu gibt, was du natürlich bei einem Spiel nicht machen kannst, das jetzt neu rauskommt. Und deswegen finde ich, glaube ich, auch Release-Spiele so viel langweiliger als Spiele, die schon alt sind, weil da einfach schon viel, viel mehr stattgefunden hat. Während wir bei Baldur's Gate 3 es quasi ja jetzt erst anfängt. Deswegen, ich glaube, da bieten ältere Spiele mehr Potenzial als neuere.
Ich finde das aber auch, wenn man einfach nur ein Spiel spielt und gar nicht die Hintergrundinformation hat, dann kann man schon oft eben solche kleinen archäologischen Reste finden und wenn man aufmerksam durchs Spiel geht, dann merkt man oft schon, okay, dieses Rätsel hier ist jetzt gerade irgendwie weird. Das wirkt so ein bisschen deplatziert, die Lösung ist komisch, als ob da mal mehr dahinter gewesen wäre. Ne? Da geht's schon irgendwie los
mit der Faszination. Ungereimtheiten.
Ja, genau. Oder eine Mechanik, ne? So ein Gameplay-Element, wo man sich denkt, das macht in dem Fall gerade irgendwie überhaupt keinen Sinn. Das ist hundertprozentig ein Überbleibsel aus einer anderen Version oder sowas.
Das ist so eine Meta-Brille, die man sich, glaube ich, auch über die Zeit aneigt. Und ich muss zugeben, ne, ich habe auch über diesen Podcast jetzt immer mehr andere Augen für Spiele gewonnen. Und ich finde es ja gerade bei Speckobst-Vergangenheit zum Beispiel interessant, weil der ja Playtester war. Also das, ich glaube, diese Leute, die ja gerade noch nach Fehlern suchen, haben eine ganz andere Brille auf Spiele. Mag denen vielleicht sogar manchmal den Spaß verderben. Aber diese immersive Brille von früher, dass ich ein Spiel komplett in mich aufgesungen habe und dass ich keine Einzelteile gesehen habe, die habe ich nicht mehr. Und deswegen genieße ich es manchmal auch, einfach andere Kunstwerke zu konsumieren wie Filme und mich nicht großartig damit zu beschäftigen, damit das eine Einheit bleibt.
Ich finde das mega schade, dass das verloren geht einfach, wenn man sich mit dem Medium beschäftigt, dass man nicht mehr einfach komplett naiv und unvoreingenommen reingeht, sondern man hat eben eine Perspektive, man hat eine Brille immer und man nimmt Sachen anders wahr und man kann nicht mehr einfach nur dieses tolle Abenteuer erleben, sondern das ist schon auch schade. Ich kann bei weitem nicht mehr so in Videospiele versinken wie als Jugendlicher, als Kind.
Das ist der Preis der Weisheit. Das ist der Preis der Weisheit und ehrlich, ich bin dankbar dafür, weil andere Leute werden jetzt das Silent Hill 2 Remake, was dieses Jahr kommt, einfach spielen und oh mein Gott, es ist das beste Horrorspiel überhaupt und ich werde mich halt ransetzen und sagen, das war im Original besser, das war im Original besser, das war im Original besser, das ist jetzt übelster Verrat an der Reihe und das darf ich alles sehen und das sehen halt alle anderen Leute nicht und vielleicht gönne ich es euch, ich will euch nicht den Spaß verderben, aber Leute, spielt das Spiel aus 2001, glaubt nicht daran, dass Bloober Team das hinbekommt. Ich freue mich, was sie daraus machen.
Ich habe, als Resident Evil 4 Remake erschienen ist,
selbes gutes Beispiel,
ja. Ja, war das erste Video, das ich dazu gemacht habe, glaube ich, ein 20 Minuten Video, wo ich nur über zerstörbare Türen und Laserpointer geredet habe. Und da habe ich dann auch in den Kommentaren gemerkt, okay, ich bin gerade viel zu deep in das Thema eingestiegen, von einem neu erschienenen Spiel im Grunde und bin hier schon mit Details und mit einem Fokus reingegangen, den die meisten gar nicht nachvollziehen können oder gar nicht wissen, wovon ich jetzt eigentlich rede. Ich soll sagen, ob das Spiel gut ist oder nicht, so ungefähr. Ja, aber so ist das eben, wenn man da irgendwie deep im Thema drin ist.
Möchte ich aber,
weil das halt im Original so grundwichtige, also Grundpfeiler waren. So, das Spiel wurde ja um den Laserpointer rum gebaut. Das war eine wahnsinnig wichtige Mechanik. Und im ersten Moment war ich geschockt, dass das im Remake fehlt und dachte mir, oh, holy shit, die haben das Original nicht verstanden. Aber dann habe ich verstanden, okay, mit der Zeit, die haben ihren neuen Ansatz, ihren eigenen Ansatz und so weiter und so fort, ne? Aber dieses kleine Detail war für mich so zentral, dass ich da eben, dass ich alles andere erstmal ausgeblendet habe.
Da möchte ich ein großes Lob aussprechen an Horrorzeit, die kürzlich auch ein Video gemacht hat, dass sie auf 2023 rückgeblickt hat und wie sie auf 2024 blickt. Und ihr war es ja auch wichtig, das ist ein schöner Kreisschluss, dass der Qualitätsstandard auf YouTube sich niemals ändern wird, aber dass zumindest ein paar Kanäle sich dafür einsetzen. Und sie meint, es ist wichtiger, Menschen zu inspirieren, als sie einfach nur mit dem ihnen das zu geben, was sie halt direkt wollen. Und ich finde auch gerade bei Spielen brauchen wir nicht unbedingt immer dieses Narrativ, Kaufentscheidung ja, nein. Denn es ist so unglaublich langweilig und man kann ja so viel mit Spielen machen. Und immer wenn man von Leuten liest, ja, das ist ein absolutes Meisterwerk. Der Unterschied ist, auch wir können Dinge feststellen, ob sie gut oder schlecht sind. Der Unterschied ist, manche Leute können begründen, woran das genau liegt. Und das ist beispielsweise das mit dem Laserpointer. Mhm. Und deswegen finde ich das ja so wichtig, das zu erklären. Denn ich glaube, dadurch kann man es auch noch viel mehr wertschätzen, anstatt einfach nur immer zu sagen, alles ist irgendwie ein Meisterwerk oder alles ist irgendwie Grütze. Es ist viel spannender, warum eigentlich.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Absolut. Was ich privat gerade spiele, darüber, das möchte ich noch kurz zumindest einen Teilbereich davon ansprechen, würde ich alles andere als ein Meisterwerk bezeichnen, aber ein sehr spaßiges Spiel, weil ich gerade wieder mal in Fortnite drin stecke. Und ich glaube, ich möchte da vielleicht mal eine ganz eigene Sonntagsfolge dazu machen, zu der aktuellen Season von Fortnite, denn die haben jetzt sehr viele neue Modis eingeführt. Also neben diesem Battle Royale gibt's jetzt drei andere Hauptmodis, die man jetzt im Spiel spielen kann. Das Gesicht von Fortnite hat sich da irgendwie mit dem letzten Update ganz massiv verändert. Das finde ich super spannend. Aber ein Modus hat's mir ganz besonders angetan. Und das ist einer, der komplett übersehen wird, leider immer, wenn es um das Thema geht, nämlich der, wie heißt's, Festival Jam Modus. Das ist, du musst dir das quasi so vorstellen. Die haben jetzt sowas wie Guitar Hero eingebaut in Fortnite. Das heißt, man kann jetzt Lieder spielen und man drückt im Rhythmus die Tasten und dann spielt man Gitarre, Schlagzeug, Bass oder Gesang, je nachdem, für welche Tonspur man sich entschieden hat. Und aktuell unterstützt das leider noch keine Gitarren-Controller, aber das kommt wohl noch und da habe ich auch tatsächlich Bock drauf. Es gibt aber alternativ dazu auch den Jam-Modus. Und da kannst du Lieder, die du freigeschaltet oder zu einem unverschämten Preis frei gekauft hast, mitnehmen, kannst dich irgendwo auf eine der vorgefertigten Bühnen in diesem Modus stellen und kannst dann sagen, so, ich spiele jetzt den Basslauf von Seven Nation Army oder sowas, ne? Mhm. Oder ich sing jetzt den Text von Zombie. Und dann kannst du einen Takt einstellen, du kannst eine Tonlage einstellen und dann wird das quasi performt. So ein kleiner Loop, eine Strophe, Refrain, wieder die Strophe, Refrain. Und dann können sich einfach andere Leute dazustellen und sagen, hey, nice, zu dem Text, zu dem Gesang von Zombie spiele ich jetzt mal den Basslauf von Gundam Style. Und dann hört man sich das an und merkt, oh, das passt voll zusammen, voll crazy. Und dann kommt der Nächste und spielt irgendwie das Schlagzeug von irgendeinem Lady Gaga Song. Und man denkt sich, nice. Und dann kommt wieder der Nächste und macht die Gitarre von dem und dem Song. Und dann kann man eben einfach mal ein bisschen durchswitchen und durchprobieren und durchjammen. Was passt denn und in welchem Takt passt und in welcher Tonlage? Und kann da seine eigenen improvisierten Mashup-Songs machen mit den Bauteilen, die man aus den Liedern kriegt. Und das finde ich einen wahnsinnig faszinierenden und unterhaltsamen Modus. Das macht mir mega viel Spaß. Leider sind da immer sehr viele Leute, die einfach nur ihre Erfahrungspunkte grinden, eine halbe Stunde lang irgendwo auf einer Bühne denselben Schlagzeugtrack spielen und sich dann wieder auslocken. Aber wenn man Leute findet, die auch Bock aufs Rumexperimentieren haben, dann kann man da so coole Frankenstein-Monster an Songs kreieren. Zum Beispiel der Gesang von Zombie, von den Cranberries und von Gundam Style gleichzeitig ergibt ein super Duett.
Ja.
Und das ist einfach echt, das hat irgendwie Humor, das hat Kreativität, das ist ein mörderinteressanter Modus, den liebe ich gerade komplett.
Das ist aber so ein bisschen wie ich mit Assassin's Creed Brotherhood Multiplayer. Es ist so diese eine Nische des Spiels, die eigentlich gar nicht so viel mit dem Hauptspiel. Ich glaube, meins hat noch mehr mit dem Hauptspiel zu tun. Bei dir hat das ja gar nichts mehr mit Fortnite zu tun. Also du sehnst dich anscheinend gerade nach einem Guitar Hero Multiplayer, wo man zusammen jammen kann. Ich find's lustig, dass die das bei Fortnite eingebaut haben, auch wenn es überhaupt nichts damit zu tun hat. Also geht Fortnite jetzt wirklich langsam so in die Richtung, dass das nicht nur ein Crossover sämtlicher Marken ist, sondern so ein Crossover. Wir haben eigentlich alle Spiele in uns auch irgendwie drin. Kart Racing haben sie ja mittlerweile auch, glaube ich.
Eben. Du musst dir das echt so vorstellen. Mit dem letzten Update ist es jetzt passiert, dass der Battle Royale Modus nur noch ein Viertel von Fortnite ist. Zumindest im Marketing, in der Außenwirkung. Wenn man sich die SpielerInnenzahlen anguckt, dann ist der Battle Royale Modus schon noch mit Abstand der stärkste. Da spielen über die 4 verschiedenen Modis, die es gibt, also Battle Royale mitbauen, ohne bauen, ranked und unranked quasi, spielen das, glaube ich, immer noch 1 Million Leute gleichzeitig, während in den anderen Modis teilweise 100.000 drin sind, vielleicht auch mal nur 10.000 oder so. Aber neben dem Battle Royale Modus gibt es jetzt eben auch dieses Future Racer, Fun Racer Ding, das ein Crossover mit Rocket League ist. Es gibt dieses Minecraft-artige Survival-Ding, das eine Lego-Kooperation ist. Und es gibt diesen Guitar Hero-Modus, die jetzt alle gleichwertig zumindest promoted werden. Und finde ich sehr, sehr spannend. Also da sollten wir echt eine eigene Folge dazu machen.
Ich hatte befürchtet, dass du jetzt kommst mit, die haben jetzt eine Lego-Welt. Da habe ich gesagt,
Nee.
Ich muss sagen, mit No Build haben sie mir auf jeden Fall ein Spiel kreiert, was mir schon Spaß macht, weil es war dieses, gerade dieses Bauen ist dasjenige, was es mir total zerzimmert, weil es dann nur noch um dieses blöde Bauen geht. Aber dass das in die Richtung geht und so Fun Racing, wobei ich nicht weiß, ob sie die Engine oder die Technik dafür haben, ob das wirklich Sinn ergibt. Aber gut, ich als Lego Racer Fan sollte da still sein. nehme ich mit auf den Zettel. Okay, jetzt hast du mich. Wenn das jetzt nur eine Lego-Map gewesen wäre, hätte ich gesagt, nee, Sebastian,
Nee, das ist eine eigene Folge wert. Also ich war übrigens auch mit diesem Funracer oder mit diesem Future Racer sehr skeptisch, weil ich finde, die Autofahrphysik von Fortnite ist gerade, was so User-Created Content angeht und so, immer ein großer Klotz am Bein. Es gab ja schon immer User-Created Rennen und Rennspiele und sowas, die waren aber einfach nicht gut, weil die Fahrphysik in Fortnite nicht gut ist. Definitiv nicht geeignet für Rennspiele, aber bei diesem Rocket Racing haben sie eine komplett neue Fahrphysik genutzt. Die hat nichts mit Fortnite zu tun. Das ist ja gerade das Spannende. Nichts von dem hat irgendwas mit Fortnite zu tun, was die da neuen Modis eingeführt haben. Aber du kannst deine Crossover-Skins mitnehmen und kannst halt mit Jill Valentine auf der Bühne stehen und Zombie singen und kannst halt Gundam-Style mit Darth Vader aufführen, was dem Ganzen nochmal natürlich eine extra interessante Note gibt.
Mit Jill Valentine Zombie singen, das ist witzig.
Das ist schon gut, ne?
Das ist witzig. Also wenn du eingestiegen wärst mit Micha, wir müssen über Fortnite reden, nämlich wie wenig es gerade noch mit Fortnite zu tun hat. Dann hast du mich definitiv, ja.
Genau,
super
genau.
Cool. Super, super cool. Das finde ich ja lustig, das können wir euch ja sagen. Wir hatten jetzt Anfang Januar, wir hatten so viele Spiele, die wir anscheinend gerade beide gleichzeitig spielen, dass wir gar nicht wissen, wo wir die gerade unterbringen sollen. Deswegen, wir werden immer noch damit beschäftigt sein, überhaupt den Folgenplan aufzustellen, was jetzt überhaupt drankommt. Aber so kann man ja auch zum Beispiel mal über Spiele reden, wenn wir da keine eigenen Folgen machen, dass wir hier im Talk-Format darüber sprechen.
Genau. Deswegen werden wir jetzt wahrscheinlich auch öfter sowas wie heute machen, dass man einfach über Themen redet, die einem interessiert und wo man eben auch mal über Spiele reden kann, die man vielleicht jetzt gar nicht in der eigenen Folge besprechen will, die aber trotzdem gerade irgendwie spannend für einen sind.
Ich spiele gerade immer noch GTA 3, weil ich dafür Material halt aufnehme für mein Video. Und es ist super witzig, weil auch ich noch viele Dinge über dieses Spiel halt rausfinde, wie ich gar nicht wusste, dass man bestimmte Autos aus bestimmten Häusern glitschen kann, dass man bestimmte Tricks einsetzen kann, damit Missionen halt deutlich leichter sind. Dass die tatsächlich alle aus der SpeedrunnerInnen aus dem Bereich kommen, weil die das logischerweise brauchen, um Rekorde aufzustellen. Ist für mich sehr heilsam, momentan ein Spiel zu spielen und nicht alle gleichzeitig, was so ein bisschen mein Problem im Herbst war. Natürlich abzüglich der Spiele, die ich sowieso release-technisch gerade spielen muss, über die ich aber nicht reden kann.
Ich bin dieses Jahr bis jetzt eigentlich auch sehr zufrieden mit den Ankündigungen von neuen Spielen, die kommen. Es werden ja bestimmt noch viele angekündigt für Sommer und vor allem dann für den Winter. Da gibt es ja viele Termine noch nicht konkret. Aber bis jetzt ist das für mich ein total angenehmer Release-Plan, weil letztes Jahr war es schon zu viel und es war echt stressig.
Schlimm.
Und ich wusste nicht, wie ich das alles unter einen Hut kriege. Und dieses Jahr habe ich das Gefühl, jeden Monat kommt so ein Spiel, wo ich sage, oh nice, ja, da freue ich mich drauf, aber nicht mehr. Es ist super.
Ja gut, genau, aber das sagst du jetzt im Januar, ne? Und wir wissen auch, das bei 23 war vor allem der Herbst das Schlimmste und wir können den Herbst dieses Jahr. Aber er wird allgemein ein ruhigeres Jahr, weil sich diese ganze aufgestaute Spieleflut, die hat sich jetzt 23 entladen und ab jetzt haben wir wieder Normalbetrieb, hoffentlich.
Was Normalbetrieb bedeutet, weil irgendwie auch schon das Jahr vor der Pandemie und dann die Pandemiejahre waren ja dann doch wieder eher mager, ne? Das ist, muss man mal gucken, das muss ich einpendeln.
Was heißt eigentlich normale Spiele, ja? Wenn du mal überlegst, so, es gibt diese ganzen Bilder auf Twitter, ne? Wüsstet ihr, dass 2001 all das erschienen ist oder 2004?
Genau, genau.
Das war das beste Jahr und ich denke mir so, was waren das für unverschämte Jahre, ne?
Also, ja, eben, ja. Da kriegt man echt das Gefühl, auch 98, 95, man müsste mal jedes Jahr einzeln durchgehen, weil man kriegt das Gefühl, dass letztes Jahr normal ist quasi, wenn man so in die Vergangenheit blickt.
Mir bleibt dazu nur noch zu sagen, Toys for Bob hat einen Hinweis rausgehauen, dass sie irgendwas mit Spyro machen und wenn ein neues Spyro dieses Jahr erscheint, dann ist das Jahr sowieso schon für mich perfekter, als es sein könnte, aber ich krieg ja auch Frostpunk 2 und ich krieg Silent Hill 2 Remake, damit bin ich mehr als glücklich, aber schön, dass es ruhiger als letztes Jahr ist. Es war mir viel zu voll.
Wahrscheinlich gibt's einen Fortnite Spyro Crossover mit einem neuen Aufbaustrategiemodus oder so.
Geh mir weg. Du kriegst eine Folge dazu, aber du kannst jetzt nicht, nein, es kann jetzt nicht immer alles nur in Fortnite landen. Das ist das Schlimme, ne? Wir haben ja mittlerweile auch das Problem, wenn wir irgendeine Horror-Trailer sehen, es kann ein eigenes Spiel sein oder es ist eine Erweiterung für Dead by Daylight im schlimmsten Fall.
Ja, genau.
Das ist so schlimm, ey. Das ist so
irgendwann
schlimm.
Irgendwann, ne? In 10 Jahren oder so ist einfach alles Fortnite. Dann hast du nur noch auf deiner Konsole eine App, die Fortnite-App, und die startest du und da drin hast du dann alle anderen Spiele.
Das ist eigentlich so total brillant, ne? Also dann gibt's gar nicht mehr den Konsolenkrieg, das ist alles abgeschafft worden, dann hat man nur noch ein Spiel statt aller Spiele.
Ja, genau. Dann gibt's nur noch so Fortnite und Dead by Daylight und diese ganzen Crossover-Monster und da drin erscheinen dann, in den Spielen erscheinen neue Spiele. Das ist der Game Pass weitergedacht.
Der Game Pass ist das Spiel. Das Spiel ist der Game Pass. Das ist Epic Games großer Plan, wie sie Steam besiegen wollen. Wir sollten das gar nicht so laut aussprechen. Sonst klopft Epic bei uns in der Tür.
Oder patentieren. Schnell patentieren, Michael.
Genau, und dann gehört das uns. Oh Gott, ja, lustig. Und dann reist Epic in der Vergangenheit zurück, um uns davon abzuhalten. Was lustig ist, weil ich gerade Quantum Break spiele, was gar nicht mal so gut war. Na. Ach, Remedy.
Ja, da haben wir privat schon drüber geredet. Wir sind einfach beide nicht die größten Remedy-Fans.
Die sind so pseudo-intellektuell, so richtig pseudo-intellektuell.
Ich mag's auch nicht, mich spricht's auch nicht an. Nach Mad Max haben die einfach nichts Cooles
Max
mehr
Payne.
Gemacht, meiner Meinung nach.
Max Payne.
Mad Max. Mad Max? Nee, Max Payne.
Die konnten richtig gutes Gameplay und dann fangen sie aber an, so Christopher Nolan-Stories aufzubauen und dann ihr Gameplay darin zu integrieren und merken so, es funktioniert irgendwie überhaupt nicht. Ne? Also stehen sich irgendwie beide Elemente im Weg. Und dann denke ich mir, so ein Resident Evil, wir haben richtig geiles Gameplay. Ja, und wir haben ein bisschen Story. Oder Silent Hill, wir haben eine richtig geile Story, aber wir haben ein bisschen Gameplay. Und bei Remedy ist es immer so, diese beiden, die treten sich halt gegenseitig auf die Füße und ich möchte eigentlich Alan Wake 2 verstehen, aber ich werde es nicht schaffen.
Ich mag es auch nicht. Style haben sie immer noch ziemlich gut.
Style over Substance, der Entwickler. Ja.
In dem Sinne, vielen Dank fürs Dabeisein da draußen. Hat uns sehr gefreut. Schreibt uns gerne auf YouTube, wenn ihr es gerade da seht, in die Kommentare, was ihr von dieser Folge gehalten habt. Es ist nicht wirklich ein Prototyp. Wir haben sowas ja schon gemacht. Aber was haltet ihr davon, dass sowas öfter passiert, dass wir auch in einzelnen Folgen mal über mehrere Themen reden, die vielleicht auch über Videospiele hinausgehen? Würde uns sehr interessieren. Das könnt ihr uns auch gerne auf unserem Discord-Server mitteilen. Schaut auch da gerne vorbei, wenn ihr das jetzt in den Podcast-Apps hört. Und natürlich freuen wir uns in den Podcast-Apps auch sehr über eine 5-Sterne-Bewertung, die wir mehr als verdient haben. Ihr wisst es genau.
Richtig
und
so.
Auf YouTube auch gerne über ein Like. Das wäre natürlich sehr schön für den Algorithmus. Schaut auch gerne auf Steady vorbei, um dieses Projekt noch tiefgehender, weitgehender zu unterstützen. Und als Dankeschön super duper viel, super coole und super exklusive Formate zu erhalten. Das wäre das Allercoolste. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Ciao Leute, möge der Kuchen mit euch sein.